zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Herzlich willkommen bei zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Jahrelang ist der mittlerweile insolvente Immobilienunternehmer Rene Benko im Scheinwerferlicht gestanden. Und dabei steht an seiner Seite seine Frau Natalie Benko. Im Scheinwerferlicht findet man die beiden heute aber nicht mehr. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt in mehr als einem Dutzend Verfahrenssträngen gegen Benko selbst oder gegen frühere Verantwortliche seiner insolventen Signa. Und demnächst werden die beiden auch gemeinsam vor Gericht stehen. Dabei geht es um die Frage, ob Natalie Benko ihrem Ehemann dabei geholfen hat, Vermögenswerte vor Gläubigern zu verbergen. Beide haben die Vorwürfe stets bestritten, es gilt die Unschuldsvermutung. Doch wer ist Natalie Benko? Und welche Rolle spielt sie in Zusammenhang mit dem Signa-Imperium und mit den finanziellen Angelegenheiten rund um ihren Ehemann und die millionenschweren Familienstiftungen? Mein Name ist Julian Kern und über all diese Fragen spreche ich heute mit unserer Wirtschaftsressortleiterin Marina Deltscheva. Hallo Marina.
Hallo.
Und mit unserem Chefreporter Stefan Melicher. Hallo Stefan.
Hallo.
Marina, Stefan, wer ist Natalie Benko?
Naja, Natalie Benko ist weit mehr als einfach nur eine Ehefrau. Du hast das schon angesprochen in der Einleitung. Sie war im Blitzlichtgewitter eigentlich immer an der Seite ihres Mannes. Wenn es um das traditionelle Törgelen im Herbst ging, das die Signa veranstaltet hat, wenn es um die begleitenden Society-Veranstaltungen rund um das Skirennen in Kitzbühel ging. Eigentlich Rene Benko selber galt ja nie als so ganz großer Party-Tiger, der war eigentlich im Geschäft zu Hause, aber wenn er dann einen Society-Event hatte, dann war eigentlich sie auch immer dabei. Man hat einander getroffen bei diesen Events mit Leuten wie Alfred Gusenbauer, Sebastian Kurz, vielen Prominenten aus Politik vor allem und sonstigen Society-Bereichen mehr. Also schon in der Hinsicht war sie da eigentlich immer präsent und dann muss man auch sagen, sie ist selber auch eine Geschäftsfrau. Also sie hat so ein bisschen im großen Schatten der Signa, wenn man so möchte, und ihres Mannes selber eine Art Immobilienfirmengruppe, wenn man so möchte, aufgebaut, wo auch durchaus Millionenwerte drinstecken. Also sie ist nicht irgendjemand.
Für welche Sparten, Stiftungen oder Firmen im Benko-Imperium war Natalie Benko verantwortlich?
Wir haben sie im Artikel das Charity-Gesicht der Signa genannt. Also man kann jetzt nicht sagen, dass sie eine zentrale Rolle in der Signa-Gruppe innehatte oder irgendeine gesellschaftsrechtliche Funktion, wobei sie eine Signa-E-Mail-Adresse hatte, wie aus Ermittlungsunterlagen ausgeht. Sie hat aber zusammen mit der Signa Holding, das war die ganz große Dachgesellschaft im Signa-Reich, die Natalie Kids Charity gegründet. Das ist eine Stiftung, deren Stiftungszweck es war, benachteiligten Kindern zu helfen. Und da war sie auch tatsächlich sehr aktiv. Sie hat die Kinderkrebsstation besucht und der Kinderkrebshilfe Geld gestiftet. Sie hat Kinder im Sportzentrum besucht, beim Judo-Training, hat das natürlich auch dokumentiert für die Stiftung. Und sie hat diese Stiftung auch ein bisschen so ein bisschen im Stil der Signa betrieben. Sie hatte nämlich auch einen recht bekannten Stiftungs-Co-Vorstand, den ehemaligen Skifahrer Axel und Zwindal. Der stieg so ein Jahr nach der Gründung ein. 2020 wurde die Stiftung aufgesetzt. Mittlerweile wird sie übrigens abgewickelt. Nachdem die Signa Holding pleite ging, war dann auch mehr oder weniger das Geld weg. Und die Stiftung wurde aufgelöst, die Charity-Stiftung. Aber sie gab sich nach außen mit dieser Stiftung natürlich schon so ein bisschen als das gute Gesicht, das nicht nur das Glamour-Gesicht, sondern das kinderfreundliche Gesicht. Man fuhr bei Charity-Skirennen mit, man besuchte Kinder. Mit Axel Lünz-Windal war sie zum Beispiel bei den Schneetigern. Das ist auch ein dokumentierter, sehr netter, sehr freundlicher Termin. Und rund um diese Stiftung gibt es natürlich als Co-Stifterin Signa Holding einen starken Signa-Bezug.
Gleichzeitig war es allerdings maßgeblich auf sie zugeschnitten. Also das war nicht etwa die Signa Kids Charity, sondern Natalie's Kids Charity. Also da sieht man schon, da geht es auch um ihre Person und sie ist aus diesem ganzen Benko und Signer Umfeld nicht wegzudenken.
Auch wenn sie offiziell unter Anführungszeichen nur für die Charity Foundation verantwortlich war, ganz abgeschottet vom Vermögen ihres Mannes hat sie nicht agiert, oder?
Nein, das kann man tatsächlich so nicht sagen. Wir wissen mittlerweile aus diversen Ermittlungsunterlagen und René Benko musste ja selber auch insolvent als Unternehmer anmelden und da Vermögensverhältnisse offenlegen und unter anderem auch, wem er denn über Jahre hinweg in welcher Höhe ungefähr Geschenke zukommen lassen hat. Also da gingen mehr als 7 Millionen, ich glaube seit dem Jahr 2014, an seine Frau im Jahr 2023. Das war das Jahr, wo es dann mit der Signa letztlich bergab gegangen ist. Gab es da auch noch maßgebliche Zuwendungen. Das sind natürlich alles Dinge, die sich vor allem Gläubiger sehr genau anschauen, die mit hohen Forderungen dastehen und fürchten müssen, am Ende des Tages so gut wie nichts zu bekommen. Und dann, ich habe es schon angesprochen, gibt es die Firmen, die Nathalie Benko selber hat. Es gibt Immobilien, unter anderem zwei Villen auf Ibiza, die ihr zugerechnet werden. Da ist zumindest bei einer ein Teil der Finanzierung auch über eine Privatstiftung gekommen, in der sowas wie ein Gutteil des Familienvermögens der Benkos drinnen steckt. Sie ist dann relativ spät, muss man sagen, auch selber Begünstigte einer der Familienstiftungen geworden, der INPE-Stiftung in Liechtenstein. So geht das zumindest aus Dokumenten hervor, die das Magazin News veröffentlicht hat. Und also insgesamt muss man schon sagen, sie ist vom Vermögen ihres Mannes und auch vom, wenn man so möchte, Familien- oder Stiftungsvermögen nicht komplett abgeschottet gewesen. Ganz im Gegenteil.
Springen wir in die Gegenwart. Die beiden stehen demnächst gemeinsam vor Gericht. Worum geht es da genau? Was wirft man Nathalie Benko hier vor?
Ja, seit unser Bericht erschienen ist und der heutigen Podcastaufnahme am Montag gibt es auch schon einen nächsten Gerichtstermin. Der wurde bekannt. Am 10. Dezember geht es am Landesgericht Innsbruck weiter. Da wird Nathalie Benko zusammen mit ihrem Mann vor Gericht stehen, weil die Ermittler, also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, vermutet, dass sie ihrem Mann dabei geholfen haben könnte, Vermögenswerte beiseite zu schaffen und sie damit vor dem Zugriff der Gläubiger zu schützen. Also vorab, wir gehen davon aus, dass beide die Vorwürfe bestritten haben. Benko hat das mehrmals getan. Und es gilt in vollem Umfang selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Ob sie das gemacht haben oder nicht, wird das Gericht klären. Im Fokus dieses Verfahrens steht ein Safe, der bei Verwandten von Nathalie Benko gefunden wurde, der voll war mit 120.000 Euro in bar, mit 4 Paar sehr hochpreisigen Manschettenknöpfen. Ich glaube, 11 Uhren
insgesamt
oder 9? Insgesamt 11.
Teure Uhren?
Sehr teure Uhren, genau. Also unleistbar für unser Eins. Männeruhren wohlgemerkt, das ist ein ganz wichtiger Zusatz. Und die Frage ist nun, wem gehören diese Uhren? Also Benko hat in zahlreichen Aussagen oder in vielen, in einer schriftlichen Stellungnahme, in der Einvernahme durch die WKStA ist er erläutert, dass das gar nicht seine Uhren seien, sondern dass ein Teil oder drei davon zum Beispiel für die Charity seiner Frau gedacht waren. Die anderen habe er seinen Söhnen geschenkt, die damals im Volksschulalter waren. Ebenso die Manschettenknöpfe. Die WKStA vermutet, das lief dann doch anders. Aus den Ermittlungsakten wissen wir, dass sie Fotos ausgewertet haben, auf denen er einige dieser Uhren doch immer wieder getragen hat, die angeblich seinen Söhnen gehören. Das wird jetzt vor Gericht verhandelt werden. Und auch hier lautet der Vorwurf schon wie beim letzten Mal, betrügerische Krieder und ihr wird eben Beihilfe zu dieser betrügerischen Krieder vorgeworfen, wenn es denn stimmt.
Ja, weil sie, so ist der Verdacht, diesen Safe, diesen Tresor bei Verwandten aufstellen lassen hätte. Also so vermutet das die WKStA. Man wird sehen, wie das Gericht das sieht. Es sind vorerst einmal 2 Tage angesetzt, eben Mitte Dezember.
Zum Schluss würde ich noch gerne eine kurze Zusammenfassung mit euch wagen. Man verliert ja im Signa Imperium schnell den Überblick. Welche Verfahren sind schon abgeschlossen? Was steht hier noch an? Wir haben jetzt schon gesprochen vom startenden Prozess am 10. Dezember. Was passiert abseits davon noch alles?
Also abgeschlossen in dem Sinn, es ist einmal erstinstanzlich ein ganz kleiner Teilvorwurf abgeschlossen. Ich betone erstinstanzlich, also da wird es noch Rechtsmittel geben, so ist es auch angekündigt, sowohl von Benko als auch von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Auch da ging es um einen Vorwurf der mutmaßlichen betrügerischen Krida, konkret um eine Zurückschenkung an Benkos Mutter. Wie das im Detail gelaufen ist, das würde hier wahrscheinlich zu weit führen. Es ging um 300.000 Euro, die zu einem Zeitpunkt das Privatkonto von Rene Benko verlassen haben, als der möglicherweise schon hätte wissen müssen, dass er in Insolvenz gehen wird oder dass er damit Gläubiger schädigen könnte. So hat das Landesgericht Innsbruck in erster Instanz das gesehen und auch eine vom Beobachter noch als durchaus hart empfundene Strafe von 2 Jahren unbedingter Haft hier ausgesprochen. Wie gesagt, nicht rechtskräftig, da wird es Rechtsmittel geben und da wird man sehen, wie das ausgeht. Ansonsten ist ganz, ganz viel offen.
Ja, so ziemlich alles in diesem Signa-Komplex. Wie gesagt, ein Verfahren wurde noch nicht mal letztgültig rechtskräftig ausverhandelt. Du hast es zu Anfang schon erwähnt, die WKStA hat in über einem Dutzend Ermittlungssträngen schon, ist mehr oder weniger weit gekommen. Im Fokus stehen neben René Benko und seiner Privatinsolvenz als Unternehmer, als Einzelunternehmer und der Frage, ob er Gläubiger getäuscht haben könnte oder nicht, auch die ganze Signa-Aufarbeitung, also mit dem gesamten Signa-Komplex, wurde noch gar nicht begonnen in der juristischen Nachbetrachtung. Das kommt jetzt nach und nach. Da gibt es ganz viele Vorwürfe, die im Raum stehen. Also Investorengelder sollen im Kreis geschickt worden sein, sollen nicht so verwendet worden sein, wie zugesichert wurde. Bei einer Kreditverlängerung soll man nicht eigentlich, wie es gebührt hätte, über den faktischen wirtschaftlichen Zustand der Signa aufgeklärt haben. Das war in einem der ersten Sanierungsberichte bei Signa drin. Es gab rund um die Insolvenz eine Reihe von sehr ungewöhnlichen, sehr häufigen Transaktionen weg aus der Signa, hin zu Signa, zu anderen Gesellschaften. Im Signa-Reich auch das wird aufgearbeitet werden, ob es sich da um nicht ganz rechtskonforme Darlehen gehandelt hat oder man einfach nur versucht hat, Geld hin und her zu schieben. Da gibt es dann natürlich auch die Frage der faktischen Geschäftsführerschaft. Also Benko war ja offiziell nichts und hatte offiziell nichts. Trotzdem liefen, wie wir aus Ermittlungsakten wissen, oder wie das zumindest auch ehemalige Manager der Signa und vor allem ehemalige Investoren immer wieder ausgesagt haben, lief ohne seinen Sanctus nichts im Signa-Reich. Auch das wird natürlich einer näheren juristischen Betrachtung unterzogen werden.
Ja, und René Benko verfolgt das alles seit Jänner mittlerweile aus der Untersuchungshaft, also tatsächlich unter sehr erschwerten Bedingungen. Und auch da wird man natürlich sehen, wie das weitergeht.
Ja, und wir werden diesen und alle weiteren Gerichtstermine rund um Benko und die Signa selbstverständlich weiterhin für Sie beobachten und darüber berichten. Danke Marina, danke Stefan für euer Kommen.
Gerne.
Dankeschön für die Einladung.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.